Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich heiße Dietschle, ich engagiere mich im BDSU, im Ressort Öffentlichkeitsarbeit. Der BDSU ist der Bund der deutschen studentischen Unternehmensberatungen. Ja, ich freue mich sehr über die heutige Folge. Ich habe Tiag und Lisa bei mir.
Hi. Hallo.
Ich würde einfach direkt das Wort an euch weitergeben und euch bitten, euch vorzustellen.
Gerne, dann starte ich einmal. Mein Name ist Lisa Fink, ich bin 24 Jahre alt und ich studiere aktuell Humangeographie im Master an der Universität in Tübingen und ich bin seit fast 3,5 Jahren bei JMS Augsburg.
Mein Name ist Tiag Melchert, ich bin 25 Jahre alt und davon schon über 5 Jahre in meiner studentischen Unternehmensberatung Janus Consultants in Hannover. Hier studiere ich ganz klassisch, wie es sich für so einen guten studentischen Unternehmensberater gehört, Wirtschaftswissenschaft und würde mich selbst als Vollblut-Netzwerker und mittlerweile ja schon einen alten, erfahrenen Projekthasen bezeichnen.
Ja, vielen Dank, dass ihr mit dabei seid heute. Ich würde euch nochmal bitten, euch in 3 Begriffen vorzustellen, also eure Persönlichkeit, aber nicht ihr macht das für euch selbst, sondern Tiag, du machst es für Lisa und Lisa für Tiag. Ladies first.
Oh, spannend. Ja, Tiag und ich kennen uns ja jetzt schon eine Weile. Deswegen würde ich sagen, dass ich Tiag mittlerweile ganz gut einschätzen kann. Und was mir bei Tiag zuerst einfällt, ist, dass er ein sehr, sehr kommunikativer Mensch ist, der sehr gut auf Menschen zugehen kann und eigentlich egal, mit wem irgendein Gesprächsthema findet, über das er sprechen kann. Dementsprechend, Tiag ist sehr offen und kommunikativ. Tiag ist aber auch sehr engagiert. Also seitdem ich Tiag kenne, war in jeglichen Ressorts im BDSU zum Beispiel aktiv, aber auch in der JÖ. Und bringt sich da immer sehr, sehr gut und sehr gewinnbringend ein. Und das Dritte, was mir bei Tiag einfällt, ist, dass er aber auch, ja, glaube ich, relativ ehrgeizig ist und zielstrebig ist, also genau weiß, wohin er möchte. Zumindest macht er auf mich den Eindruck. Und so würde ich Tiag in 3 Wörtern beschreiben.
Ja, kann ich auf jeden Fall sehr gut annehmen. Am liebsten würde ich dir jetzt jedes Mal mitnehmen, dass du mich vielleicht vorstellen kannst. Aber ja, vielen Dank. Nee, nehme ich gerne an. Also ja, das Erste, wenn ich an dich denke, ist auf jeden Fall, ja, ich sehe jetzt auch vor mir eine charmante, sympathische Frau, mit der ich auch sehr gerne zusammengearbeitet habe, immer als ich das durfte. Sehr gut organisiert auch, sodass auch da du immer Struktur gibst anderen Leuten, die nicht so viel Struktur haben. Vielleicht gehöre ich da auch dazu. Auch da wirklich eine sehr offene Person, die auch durchaus auch gut im Netzwerken ist und auch gut versteht, wie Dinge zusammenhängen, wie Dinge funktionieren. Also auch da einfach auch schlau und das dann auch für sich analysiert und irgendwie nutzt. Und nicht zuletzt natürlich auch total ehrgeizig und zielstrebig und strebsam. Lisa weiß absolut, was sie will und so wie ich Lisa kenne, bekommt sie das am Ende auch. Also coole Runde. Ich freue mich sehr aufs Gespräch heute.
Ja, danke, dass ihr mit dabei seid. Ich freue mich, wie gesagt, sehr. Ihr habt es ja gerade schon angesprochen, also Tiag, ne, du bist jetzt seit 5 Jahren dabei. Lisa, kannst du das in Jahre zusammenfassen, wie lange du schon in der JÖ tätig bist, aber vielleicht auch, wie lange du im BDSU tätig bist, beziehungsweise was du eigentlich im BDSU machst?
Ja, sehr gerne. Also ich glaube, ich bin jetzt, wie gesagt, fast 3,5 Jahre bei JMS Augsburg. Ich bin im Oktober 2019 zu JMS gekommen und bin dann auch in meiner Anwartschaftsphase auch noch direkt in den BDSU gekommen. Damals über meine Mentorin Janina, die mich sozusagen durch meine Junior-Phase, heißt es bei uns bei JMS, begleitet hat. Janina war damals schon länger im BDSU aktiv und hat mich dann sozusagen auch in den BDSU und vor allem auch in das Ressort Öffentlichkeitsarbeit gebracht. Und als Janina dann 1V und Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit wurde ich dann ihre Ressortleitung. Ich war dann 1 Jahr lang Ressortleitung für Öffentlichkeitsarbeit. Da haben zum Beispiel Tiag und ich uns auch kennengelernt, weil Tiag damals auch im Ressort Öffentlichkeitsarbeit aktiv war. Und dann habe ich parallel auch noch einiges bei JMS gemacht, war da unter anderem Teamleitung für das Team Eventmanagement und habe mich da auch in verschiedenen Teams engagiert. Und zuletzt habe ich mich jetzt vor knapp 1,5 Jahren dazu entschieden, BDSU-Aktivenbeirätin zu werden. Ich denke, darauf werden wir später auch noch etwas genauer eingehen. Aber genau, das bin ich auch bis heute noch. Und
Dankeschön, Lisa. Tjark, wie ist das bei dir? Was machst du? Also ich merke gerade, ich bin ja noch im ÖA-Ressort und ihr wart es mal. Das ist sehr witzig. Das finde ich cool.
Gern auch nochmal ganz kurz nur. Bin vor 5 Jahren zu Janus gekommen und habe am Anfang mich auf mein internes Projekt konzentriert natürlich und bin dann sehr schnell bei uns in unser Vertriebsressort gekommen. Ist ja auch ganz lustig, wenn man so 5 Jahre dabei ist, dann hat man auch so unterschiedliche Etappen miterlebt. Am Anfang hieß das Ressort Sales, glaube ich. Dann hieß es Externes und jetzt heißt es Vertrieb. Geht aber immer ums Gleiche. Und habe ein Key-Account-Management aufgebaut bei Janus. Ich glaube, das ist auch was eine Stärke unserer JÖ ist, dass wir es schaffen, wirklich große Accounts aufzubauen, zu halten und über viele Jahre hinweg große Projekte bei einem Unternehmen zu machen, sodass man sich da auch ein bisschen einspielt. Das habe ich damals als erster Key-Account-Manager mit aufgebaut und habe dann auch im Laufe meines Janus-Wegs eigentlich so alle Ressorts durchlaufen, war im Recruiting aktiv, bei Personal, war dann natürlich auch bei uns, was so diese Netzwerke angeht, was Kommunikation angeht, habe ich viel unterstützt, auch so mit dem politischen Hintergrund, den ich habe. Und um wirklich so meine eigene Schule durchzuspielen, habe ich jetzt entschieden, auch ins Qualitätsmanagement-Ressort zu gehen, auch wenn es vielleicht zu meiner Persönlichkeit und zu meinen Interessen gar nicht so gut passt. Aber einfach auch, um die Denke zu verstehen und auch um so einen 360-Grad-Blick in so einer JÖ zu entwickeln, mache ich jetzt das Debriefing bei uns. Das ist so quasi die Projektdokumentation, was wir aber noch intensiver nur machen, als eine Dokumentation abzugeben, sondern wir setzen uns wirklich zusammen mit dem Projektteam, sprechen es nochmal durch, debriefen das, also ziehen nochmal raus, was für ein Verein interessant ist, geben auch nochmal Raum zur Reflexion. Und das mache ich. Ansonsten auf BDSU-Ebene, auf Bundesebene habe ich mich eingebracht. Am Anfang im Netzwerkressort war da lokale BDSU-Vertretung für JÖs in Nordrhein-Westfalen. Einer davon war auch Duisburg, deine JÖ, Dietschle. Dann habe ich mich im Bereich ÖA, Öffentlichkeitsarbeit, eingebracht, vor allem auch da im Bereich Public Affairs. Advocacy haben wir das häufig genannt, also den Austausch mit Verbänden und mit anderen Initiativen und auch Politikern. Und dann war ich auch noch im UK-Ressort aktiv bei den UK-Raketen. UK steht für Unternehmenskontakte, also quasi das Pendant zu Vertrieb, aber keine Projekte verkauft werden, sondern eher Kuratorenschaften. Habe ich mich da um die Neuakquise von Kuratoren gekümmert als Head of Acquisition. Das sind so meine Stationen der letzten Jahre im JÖ-Kontext gewesen.
Wow, das nenne ich mal echt einen beeindruckenden Lebenslauf als studentischer Berater. Ja, richtig cool. Jetzt hattet ihr beide irgendwas, oder zumindest Lisa hat das ja eher deutlicher ausgesprochen, und zwar das Thema Beirat. Und ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer und Zuhörerinnen oder allgemein die Leute aus dem BDSU oder den JÖs wissen, was eigentlich ein Beirat macht oder was genau jetzt eure Aufgabe ist. Und dann haben wir nochmal hier zwei verschiedene Menschen mit zwei verschiedenen Beiratspositionen, weil Lisa, du machst es ja auf Bundebene, Tjark, du machst es in deiner JÖ. Vielleicht sprechen wir einfach mal ein bisschen darüber. Und ich würde Tjark bitten, anzufangen, damit wir von der JÖ-Ebene auf die Bundebene gehen.
Gerne. Ich bin auch relativ frisch Beirat. Lisa hat das ja schon gesagt, sie ist seit 1,5 Jahren schon Beirätin, da kann ich nicht mithalten. Ich bin erst seit einem halben Jahr Beirat bei Janus Consultants. Ich glaube, das Verhältnis ist teilweise ein bisschen ähnlich, teilweise aber auch ein bisschen anders. Also wir als Beirat verstehen uns in der JÖ als Gremium, was so zwei Aufgaben eigentlich waren. Und das eine ist ein Beratungsgremium für einen Vorstand und das andere ist aber auch ein Kontrollgremium für einen Vorstand. So, was irgendwie erstmal ein bisschen als vielleicht auch Gegensatz klingt, sich dann aber doch ganz gut zusammenbringen lässt. Und das möchte ich vielleicht nochmal kurz ein bisschen zusammenbringen. Also diese Beratungsebene ist das, was für mich persönlich auch ein bisschen stärker im Vordergrund steht. Wir sind bei Janus 4 Beiräte, 4 Vorstände, also hat jeder Beirat auch einen Vorstand, für den er zuständig ist, also in so einem Tandem-System. Und da gibt es eigentlich einen wirklich sehr engen Austausch, alle 1, 2, 3 Wochen, dass man dann eben auch telefoniert oder trifft. Und da gibt es auch wirklich so eine Mentoring- und Coaching-Ebene, wo man da dann eben auch über wirklich ganz interne Dinge sprechen kann und spricht, was sind wirklich Probleme, was sind zwischenmenschliche Probleme, was sind irgendwie auch Sachen, die wir im Vorstand gerade nicht gelöst bekommen, wo man dann eben viel Input gibt, insgesamt auch viel Feedback gibt und so weiter. Und zum Beispiel sind bei uns auch die Beiräte die einzigen, die mit dürfen in die Vorstandskonferenzen, nennen wir die, also die Vorstandssitzungen bei Janus Consultants, wo sonst ein bisschen so eine kleine Mauer drumherum ist. Da darf so ein Beirat mit reingucken. Der hat aber auch da natürlich innerhalb dieses Vorstands die Rolle nicht, so viel mitzudiskutieren und so ein fünfter Vorstand zu sein, sondern auch eher zuzuhören und für Rückfragen zur Verfügung zu stehen. Und auf der anderen Seite gibt es irgendwie auch diese Kontrollfunktion. Auch da, wie gesagt, manchmal muss man irgendwie intervenieren und es gibt einen Beiratsbericht, den wir schreiben, das macht der BDSU-Vorstand auch, wo dann zweimal im Jahr gegenüber der Mitgliedschaft dann aus dem Beirat, der relativ nah dran ist am Vorstand, nochmal berichtet wird, wie arbeitet der Vorstand eigentlich von innen und was funktioniert gut, was funktioniert auch nicht so gut, wo können wir vielleicht auch nachschärfen als Verein nochmal. So, das sind so die Perspektiven und die Rollen, die wir als Beirat hier ausfüllen. Man erlebt halt so einen Verein nochmal von einer ganz anderen Seite, ist sehr spannend. Und ich bin sicher, das tust du, Lisa, im BDSU auch. Früher als Ressortleiterin so ein bisschen innen in einem Ressort kennengelernt und jetzt als Beirat für den gesamten BDSU, stimmt's?
Ja, genau. Das war auch eigentlich meine Motivation, warum ich BDSU-Beirätin werden wollte, um nochmal eine ganz andere Perspektive einnehmen zu können, den Verband nochmal von einer anderen Seite kennenlernen zu können und dann eben auch, wie du auch schon gesagt hast, Tjark, hinter die Kulissen zu gucken und zu schauen, was macht eigentlich der Vorstand und wie leitet man überhaupt so einen großen Verband. Das ist wirklich wahnsinnig interessant und ich habe da auf jeden Fall in den 1,5 Jahren noch mal einiges dazugelernt, aber vielleicht erkläre ich noch mal kurz, wie der Beirat bei uns funktioniert. Grundsätzlich ist es eigentlich sehr ähnlich zu dem, was Tjark aus der JÖ-Perspektive erzählt hat. Wir sind auch als beratendes Gremium für den Vorstand tätig, aber eben auch als kontrollierendes Gremium, was dann sozusagen auch an die Mitgliedsinitiativen reportet, sozusagen in Form von diesem Beiratsbericht, den Tjark auch schon angesprochen hat. Bei uns geht es dann aber vor allem auch darum, die langfristige Weiterentwicklung des Verbandes zu unterstützen. Und das können wir eben dadurch, dass wir sehr viele verschiedene Perspektiven und auch langfristige Erfahrungen abdecken. Und zwar ist es bei uns im Beirat so aufgebaut, dass sich dieser Beirat aus 6 Personen zusammensetzt, die eben auch unterschiedliche Erfahrungen mitbringen. Wir haben nämlich 2 aktiven Beiräte, das sind aktuell Jan und ich. Und wir vertreten nur die aktiven Engagierten sozusagen. Und haben dementsprechend ja den starken Bezug zum aktuellen Netzwerk, aber eventuell nicht diesen langen Betrachtungshorizont. Dafür haben wir aber unsere Alumni-Beiräte und unsere Kuratoren-Beiräte. Die Alumni-Beiräte vertreten nämlich die Perspektive des Alumni-Netzwerks und die beiden waren dann auch schon mal im BDSU-Vorstand und wissen dementsprechend, wie es ist, im BDSU-Vorstand zu sein. Und außerdem haben wir, wie gesagt, unsere Kuratorenbeiräte, die das Kuratorium vertreten und dementsprechend zum Beispiel auch nochmal die Unternehmensperspektive mit einbringen. Und dementsprechend können wir dahingehend unseren Vorstand von vielen verschiedenen Seiten unterstützen, bei vielen verschiedenen Fragestellungen, die gerade auf der Bundesebene, wo man eben diese ganzen studentischen Unternehmensberatungen ja auch unter einen Hut bekommen muss, wo das nochmal super interessant und spannend ist. Und so sieht das sozusagen bei uns auf Bundesebene aus.
Darf ich ganz kurz rein? Lisa, du hast gerade gesagt, du hast den BDSU davor schon gekannt, aber jetzt auch nochmal den BDSU nochmal neu kennengelernt und nochmal irgendwie viel auch dazu gelernt, hast du, glaube ich, gesagt. Was kannst du da vielleicht so 2, 3 Beispiele geben, wo du irgendwie so aus Beiratsrolle nochmal neue Dimensionen, neue Seiten von so einem Verband gesehen hast?
Also damals war ich ja nur im Ressort Öffentlichkeitsarbeit aktiv und habe dementsprechend eigentlich auch nur diese Themen behandelt. Also damals ging es ja bei uns auch zum Beispiel ganz viel um Marketing oder wie du gerade gesagt hast, Public Affairs und so weiter. Und die anderen Themen, die wir auch in den anderen Ressorts haben, habe ich eigentlich gar nicht so wirklich mitbekommen. Und gerade jetzt zum Beispiel, wenn wir den Vorstand unterstützen, kommt natürlich zum Beispiel so ein Thema wie Finanzen und Recht nochmal viel stärker auf, wo es zum Beispiel da teilweise Probleme gibt, die es gemeinsam zu lösen gilt. Und da habe ich zum Beispiel nochmal ganz andere Seiten gesehen oder habe zum Beispiel dann auch nochmal gesehen, wie viel Verantwortung unsere Vorstände eigentlich übernehmen und wie viel Management da auch betrieben werden muss, um diesen Dachverband zusammenzuhalten, was da eigentlich alles hintersteckt. Und natürlich auch, wie viel Arbeit da grundsätzlich hintersteckt. Also ich meine, bei uns im Ressort habe ich das natürlich damals auch schon gesehen. Aber wie gesagt, dass der Verband natürlich aus 5 verschiedenen Ressorts besteht, wo in jedem Ressort wahnsinnig viel getan wird. Das hat mich schon noch einmal beeindruckt, was da auch jeder Vorstand in seinem Ressort nochmal bewegt. Und wie gesagt, auch diese langfristige Weiterentwicklung, dass man nicht nur auf dieses Jahr schaut, sondern ja zum Beispiel die BDSU-Strategie hat und dahingehend auch seine Vorstandsziele ausrichtet, um den Verband und somit ja auch uns alle irgendwie so langfristig weiterzubringen. Also dieser Fokus auf die langfristige Perspektive, der hat mich auch nochmal beeindruckt. Und vielleicht, um das noch kurz zu ergänzen, wir haben auch dieses Konstrukt von Tandempartnerschaften sozusagen. Also bei uns ist es ja so, dass wir 6 Beiräte haben, aber nur 5 Vorstände. Deshalb ist ein Beirat Beiratssprecher, der organisiert sozusagen das Geschehen im Beirat. Das ist aktuell Jan. Und dann haben wir sozusagen immer noch einen Tandempartner pro Vorstand. Ich bin zum Beispiel aktuell Tandempartnerin für Leon, also unseren QM-Vorstand. Und das war zum Beispiel auch nochmal eine ganz neue Perspektive für mich, weil ich davor auch überhaupt nichts mit Qualitätsmanagement zu tun hatte und jetzt gerade über die Zusammenarbeit mit Leon auch da nochmal ganz viel dazu lerne, was ich vorher auch gar nicht so auf dem Schirm hatte und Tjerk, das hast du ja auch gesagt, dass du jetzt auch einfach mal die Qualitätsmanagement anschauen wolltest, weil du gesagt hast, komm, das nehme ich noch mit, um halt da auch nochmal neues Wissen anzueignen. So ging mir das eigentlich jetzt auch, dass ich dadurch nochmal, auch wenn ich das jetzt vielleicht nicht gezielt irgendwie so aktiv angegangen bin, das Thema Qualitätsmanagement, aber dadurch durch die Tandempartnerschaft da nochmal ganz viel dazugelernt habe.
Also ich bin gerade sehr beeindruckt von dem, was ihr macht und ich kann mir gut vorstellen, dass deine JÖ, aber auch dann bei dir, Lisa, Leon oder der BDSU-Vorstand von euren Erfahrungen profitiert. Ja, ich würde aber nochmal gern von euch wissen, wie seid ihr eigentlich überhaupt studentische Berater geworden? Also wie seid ihr von null sozusagen bis ganz nach oben zum Beirat? Also was hat euch motiviert, diesen Weg zu gehen?
Danke. Vielleicht ganz witzig. Ich habe ja den typischeren JÖ-Studiengang vielleicht als Lisa. Bin aber eigentlich so richtig in Kontakt gekommen über Freunde, die dann irgendwann bei Janus waren, die ich im Fachschaftsrat kennengelernt habe. Und die haben dann gesagt, ey Tjerk, da wird so super reinpassen. Da musst du auf jeden Fall mal vorbeischauen und hier ist jetzt der Infoabend, bewirb dich mal. Und die erste Vorsitzende war damals auch im Fachschaftsrat und auch viele andere Leute, die ich auch sehr gern mochten. Und habe ich mir das einfach mal angeguckt. Und habe dann eigentlich schon gesagt, ja, Unternehmensberatung, eigentlich, das ist nichts für mich. Ich weiß jetzt schon, das will ich nicht machen. Ist vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, Zeitverschwendung habe ich, glaube ich, nicht gedacht. Aber habe gedacht, ich gucke mir das erstmal mal an. Und ich glaube, was an Unternehmensberatung insgesamt so charmant ist, und das ist in so einer studentischen Unternehmensberatung nicht anders, dass man in relativ kurzer Zeit in ziemlich viele Bereiche reingucken kann, in unterschiedliche Branchen reingucken kann, da vielleicht auch ein bisschen gucken kann, was zu einem passt, unterschiedliche Abteilungen auch reingucken kann. Und deshalb habe ich da erstmal reingeschaut, habe mich dann beworben, bin dann zum Glück auch genommen worden. In meisten JÖs gibt es ja auch so eine Anwartschaftsphase. Das war bei uns, es gibt unterschiedliche Jahrgänge hier immer, die ein bisschen unterschiedlich sind. Ich glaube, aus meinem Jahrgang von 25 Leuten sind nur 3 Leute in Vereinen aufgenommen worden, weil das einfach, weiß ich nicht, ein Jahrgang war, in dem nicht so viele Leute Lust hatten, der auch, glaube ich, nicht so gut betreut wurde. Aber ich bin sehr froh, dass ich mich da irgendwie durchgeboxt habe und dann zum Beispiel auch allein mein Anwartschaftsprojekt zu Ende geführt habe, weil ich die Zeit jetzt auf jeden Fall, nicht missen möchte. Also ich bin ganz klassisch eigentlich so über Freunde reingekommen, kurz gesagt. Lisa, wie war es denn bei dir? Wie viel JÖ-Freunde hattest du denn damals schon?
Ja, ich kannte tatsächlich niemanden von JMS Augsburg und das ist auch ganz lustig, wie ich überhaupt auf JMS gestoßen bin. Und zwar habe ich irgendwann mal nach einem Praktikum in einer Unternehmensberatung gesucht. Weil ich tatsächlich mal Lust drauf hatte, beziehungsweise vielleicht nochmal kurz zu meinem fachlichen Hintergrund, der, wie Tjerk schon angeteasert hat, nicht der klassische studentische Unternehmensberatungshintergrund ist. Damals, als ich zu JMS gekommen bin, beziehungsweise schon davor, habe ich Geografie im Bachelor studiert. Und da mögen sich jetzt vielleicht einige fragen, was Geografie mit Beratung zu tun hat, aber auf den zweiten Blick schließt sich das beides eigentlich überhaupt nicht aus, sondern ist eigentlich eine sehr gute Kombination. Und zwar werden wir nämlich im Geografiestudium sehr interdisziplinär ausgebildet. Das heißt, wir haben sowohl Inhalte aus den Politikwissenschaften, aus den Wirtschaftswissenschaften, aber zum Beispiel auch aus Naturwissenschaften wie Physik oder Chemie. Und dementsprechend sind wir es gewohnt, sehr interdisziplinär zu arbeiten, was, glaube ich, in einem Beratungsumfeld immer von Vorteil ist, wenn man diesen interdisziplinären Ansatz hat. Und dadurch, dass wir das so gelernt haben und ja, ich das dann auch so verinnerlicht habe, konnte ich, glaube ich, auch sehr schnell neue Perspektiven und Blickwinkel einnehmen, was, glaube ich, in der Beratung auch sehr, sehr wichtig ist, dass man sich eben neu, also sehr schnell in neue, zum Beispiel Projekte eindenken kann, in neue Herausforderungen eindenken kann. Und ich würde sagen, das konnte ich zu dem Zeitpunkt schon sehr gut. Und dementsprechend hatte ich damals einen Gastvortrag in meinem Studium damals noch von einem Geografen, der aber auch in der Beratung tätig ist. Und er hat das eben auch erzählt, dass man diese beiden Themen super gut miteinander verbinden kann. Und er hat, glaube ich, Beratung gemacht, die schon eher ja, geografisch, sage ich jetzt mal, ist. Also das war damals zum Bereich Stadtentwicklung, Einzelhandelsentwicklung, sowas in die Richtung. Aber mich hat das total fasziniert und dementsprechend habe ich das damals gegoogelt. Praktikum Unternehmensberatung Augsburg. Und so bin ich dann letztendlich auf die Website von JMS Augsburg gestoßen. Und ich war dann leider zu spät dran für die Bewerbungsphase. Also das war ein Monat nach der Bewerbungsphase. Und damals hatten wir bei JMS nur einjährige Bewerbungsphasen. Das heißt, ich musste ein ganzes Jahr warten, um mich dann wieder zu bewerben. Und dementsprechend habe ich mich dann damals im fünften Bachelorsemester bei JMS Augsburg beworben. Bin dann, wie gesagt, diese ganze ja, Juniorphase, wie das bei uns heißt, durchlaufen. Ich hatte auch wahnsinniges Glück mit meiner Mentorin Janina, die uns damals schon sehr, sehr gut gepusht hat, eben über uns hinauszugehen, wie man das auch gerne im JÖ-Kontext sagt, die extra Meile zu gehen, aus unserer Komfortzone rauszugehen. Und sie hat mich ja damals auch in den BDSU gebracht. Und ja, so bin ich letztendlich zu JMS gekommen und habe auch in den letzten Jahren immer wieder festgestellt, dass ich mit Geografie auf jeden Fall sehr, sehr gut in den JÖ-Kontext passe. Und ich finde, das macht eine JÖ oder die Zusammenarbeit in einer JÖ auch aus. Oder besonders spannend, wenn man von unterschiedlichen Fachrichtungen zusammenkommt und gemeinschaftlich an einem Projekt arbeitet. Also das ist ja auch erwiesen, dass interdisziplinäre Teams besonders gut zusammenarbeiten, zu besonders guten Ergebnissen kommen. Und ich finde, das sehe ich eigentlich auch immer wieder in der JÖ, dass im Endeffekt der fachliche Hintergrund sehr gewinnbringend sein kann, wenn der unterschiedlich ist. Beziehungsweise ich bin auch davon überzeugt, dass sehr vieles letztendlich Learning by Doing ist. Und dementsprechend macht der fachliche Hintergrund dann vielleicht auch gar nicht mehr so viel aus, wenn man eben gemeinsam an Aufgaben arbeitet und ja, dann gemeinsam sozusagen daran wächst. Ich war vor, ich glaube, fast 2 Jahren bei PwC im Bereich Financial Services. Und da kann man sich ja auch fragen, wie kommt jemand mit einem Geografie-Hintergrund in den Bereich Finanzberatung? Und da ist die Antwort im Endeffekt auch Netzwerk. Also ich bin dabei damals über eine ehemalige JMSlerin zu PwC gekommen und habe da auch festgestellt, dass die Aufgaben, die ich da gemacht habe, das war auch alles Learning by Doing. Und dabei hat mir mein Studium natürlich nicht geholfen, also das, was ich da fachlich gelernt habe, sondern im Endeffekt war das Studium eigentlich nur die Eintrittskarte für den Job. Aber letztendlich habe ich davon, also kein Wissen angewendet, was ich im Studium irgendwie gelernt habe. Ich glaube, da muss man immer so ein bisschen abwägen, wie wichtig ist einem das auch zum Beispiel. Also ich habe jetzt über die letzten Jahre dann doch irgendwie festgestellt, dass ich gerne was mit Geografie machen möchte, weil ich Geografie einfach sehr gerne studiere. Und dementsprechend wird es für mich vermutlich auch wieder in eine andere Richtung gehen als Finanzberatung. Da sind wir wieder beim Thema Interdisziplinarität. Also das war zum Beispiel auch eine meiner Motivationen, zu JMS zu gehen, weil ich gesagt habe, okay, in meinem Studium lerne ich nicht genug über zum Beispiel Wirtschaftsabläufe. Wie funktionieren Unternehmen? Wie funktionieren die Märkte? Das hat mir in meinem Studium gefehlt. Also wir hatten zwar auch Wirtschaftsgeografie und da haben wir auch einige wirtschaftliche Theorien behandelt, aber im Endeffekt nicht die, wie Tjaak gesagt hat, die wirtschaftliche Praxis dahinter. Und das war zum Beispiel für mich dann auch eine Motivation, zu JMS zu gehen und zu sagen, da komme ich ja mit sehr vielen Menschen aus der BWL, VWL oder zum Beispiel auch juristischen Richtung zusammen. Und dann kann ich ja auch von den Leuten das lernen. Und ich finde, da findet ja auch dieser fachliche Austausch zwischen den Studiengängen statt. Das heißt, man schaut über seinen Tellerrand hinaus, lernt Neues dazu. Und das ja eigentlich auch nicht nur auf der fachlichen Ebene, sondern ja auch auf der persönlichen Ebene. Also das war zum Beispiel auch nochmal eine Motivation, sich persönlich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, da können auch studentische Unternehmensberatungen sehr, sehr viel im Bereich Soft Skills bieten. Also wie arbeite ich im Team zusammen? Wie präsentiere ich richtig? Und das hat mir auf jeden Fall jetzt die letzten Jahre auch sehr weitergeholfen und mich sehr weitergebracht.
Ja, also ich finde, das ist auch wirklich das Spannende, dieses tatsächlich Theorie und Praxis ist ja was, was wir uns immer so auf die Fahne schreiben, aber das wirklich zusammenzuführen. Und ich merke das auch in meinem Masterstudium, was jetzt langsam zu Ende geht, dass ich mir vieles Lernen einfacher fällt, weil ich mit den Praxisthemen dahinter schon mal in Kontakt gekommen bin. So. Und dass ich mir zu dem, was ich mir dann theoretisch von der Vorlesungsfolie angucke, dass es viel leichter im Kopf hängen bleibt, sag ich mal, weil ich den Kontext schon mal gesehen habe und mir unter dem theoretischen Beispiel was Praktisches vorstellen kann. So. Und ich glaube, ich habe ja vorhin gesagt, in so einer JÖ oder so einer studentischen Unternehmensberatung oder Unternehmensberatung ist das Charmante, dass man in viele Branchen und viele Bereiche reingucken kann. Ich glaube, es ist aber schon noch was anderes, was so studentische Unternehmensberatung auch gegenüber anderen Initiativen so besonders macht. Und das ist wirklich dieses Zusammenbringen von Theorie und Praxis. Auch so natürlich ein bisschen Eigenwerbung gerade, ist das, was Janus Consultants oder Janus als Gott ja auch verkörpert, immer so die Gegensätze irgendwie in sich zu vereinen. Und ja, ich glaube, man wird kein super guter Entscheider und Berater und Mensch da draußen, wenn man nur Bücher liest. Und Jack Nash hat mal gesagt, irgendwie, man wird auch kein Sommelier vom Wein saufen. Das ist auch so, irgendwie, wenn man nur irgendwas in der Praxis macht, dann wird man darin auch nicht unbedingt automatisch besser. Aber ich glaube wirklich, das so zusammenzubringen und dann immer wieder auch von der Theorie was nachzusteuern, von der Praxiserfahrung einzubringen, das ist dann das, was einen wirklich gut macht, was einen auch irgendwie erfolgreich macht, am Ende die richtigen Entscheidungen zu treffen und ja, was zu lernen und am Ende auch erfolgreich zu sein.
Und da habe ich direkt die nächste Frage an euch, und zwar, was habt ihr am Anfang für Probleme oder Herausforderungen gehabt? Wie habt ihr sie überwunden und denkt im Nachhinein, okay, das ist eins meiner größten Learnings, die ich aus meiner JÖ-Zeit mitnehmen konnte?
Ja, vielleicht auch nicht jetzt eine Liste, die ich abarbeite, sondern vielleicht fällt mir was ein, dann fällt dir was ein, dann fällt mir vielleicht wieder was ein. Also was schon ein krasses Learning ist, dass man sich einfach auch Sachen zutrauen muss und dass man machen muss und dass man auch mal Fehler machen darf. Und das ist irgendwie auch das Tolle an JÖ. Immer wenn ich irgendwie was gefragt werde oder wenn eine Projektausschreibung kommt oder wenn irgendjemand gesucht wird für irgendein Amt, dann kann ich echt nur empfehlen, frag dich, ob du das nicht einfach mal ausprobieren willst. So. Und wenn du nach 2-3 Monaten feststellst, das ist es nicht, dann hackt dir auch niemand den Kopf ab, wenn du das so klar kommunizierst und dann was anderes machst, so, sondern das ist was, dann hast du für dich gelernt, okay, das ist es vielleicht nicht oder das ist es vielleicht jetzt gerade nicht oder dafür habe ich doch nicht die Ressourcen und ich habe mich da überschätzt, so. Und ich glaube, das sind so die Sachen, aus denen lernt man total viel über sich, was gut zu einem passt, was man gut kann, gutes Zeitmanagement, sich auch nochmal bewusst zu machen, was ist mir eigentlich wichtig. Ist mir wichtig, dass ich viel Zeit für Sport habe, viel Zeit für Freunde habe, viel Zeit für Uni habe oder was auch immer. Und wenn du dich selbst ein bisschen challenge und dich auch mal aus der Komfortzone rausholst, weil irgendwie selbst Verantwortung übernimmst, Entscheidungen triffst und auch mal einen sauren Apfel beißen musst, wenn du irgendwas falsch machst. Das ist das, woran man wirklich wächst, und in diese Situation kommst du aber wirklich nur, wenn du Ja sagst, wenn du bereit bist, in Ämter zu gehen, in Projekte zu gehen, was auch immer. Deshalb so das Learning, weniger nachdenken, mehr machen. Ja. Eben ist ja gerade angesprochen worden, dass die JÖ eigentlich so eine Spielwiese ist. Ich würde das nochmal weiterspielen. Aus meiner Sicht ist so eine JÖ nicht eine Spielwiese, sondern eigentlich ganz viele. Und man kann sich auch auf all diesen Spielwiesen ausprobieren, sei es wirklich auf Projekten, intern, in allen möglichen Bereichen. Und das finde ich auch was total Tolles an studentischen Unternehmensberatungen, auch im Kontrast zu anderen Initiativen, dass es eigentlich so einen Karriereweg gibt, der irgendwie auch aufgezeichnet oder vorgezeichnet ist, den man befolgen kann. Man kann am Anfang erstmal ankommen, macht so ein internes Projekt, kann dann mal ein bisschen gucken, wo man vielleicht auch Verantwortung übernimmt, was einem liegt, kann was ausprobieren, kann auch, wenn man das möchte, die Spielwiese wechseln, so wie ich das ja auch gemacht habe. Kann dann einfach den nächsten Schritt gehen. Dann kann man vielleicht gucken, dass man irgendwie ein Manager, ein Bereichsleiter wird, ein Ressortleiter, dann vielleicht Vorstand und am Ende, wenn man das möchte, so wie Lisa und ich, noch Beirat. Das finde ich echt was richtig Cooles, dass man eigentlich immer so einen Schritt weitergehen kann, und dieser Schritt ist eigentlich auch immer sichtbar und den muss man nicht neu erfinden. Du hast ja so gefragt nach den größten Learnings. Meine größten Learnings sind ehrlich gesagt schon Learnings über mich selbst. Ich möchte es nur mal ein bisschen zuspitzen, um mal klarzumachen, was vielleicht so eine Erkenntnis sein könnte. Als ich angefangen habe, Wirtschaftswissenschaft zu studieren, habe ich gedacht, ich werde Fondsmanager, und ich sitze dann irgendwann in Frankfurt in so einem hohen Turm und schiebe dann irgendwie Millionen von rechts nach links und umgedreht. Dann habe ich angefangen zu studieren und habe dann auch angefangen, mich bei Janus zu engagieren, und habe dann aber ehrlich gesagt in dem Kontext nochmal für mich gemerkt, dass ich einfach ein totaler Menschenmensch bin. Und dass ich ganz viel mit Menschen arbeiten möchte und rausgehen möchte und neue Leute kennenlernen möchte und mehr mit Menschen arbeiten als mit Excel arbeiten möchte. Und das ist was sich auch nochmal in der Jury-Zeit echt nochmal so gefestigt hat. Und deshalb wieder der Schlag zum Anfang, passe ich auch nicht so gut ins QM. Ich bin einfach ein Typ, ja, dem geht es darum, viel rauszugehen, viel Neues zu erleben und irgendwie, ja, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, die mir jetzt auch total krass hilft, glaube ich, einen richtigen Job zu finden für meinen Berufseinstieg dieses Jahr.
Ja, cool. Aber ich kann euch da auch noch zustimmen. Also man wächst mit dem, was man vorher nicht gemacht hat. Das ist ja also irgendwie auch logisch vielleicht, aber ja, ich finde, die GÖ ist auch dafür da. Also du hast es ja auch schon gesagt, Lisa ist eine Spielwiese, aber wenn man Fehler macht, ist es jetzt nicht so, dass man dann komplett abstürzt, sondern man hat ein Netz, was einen vielleicht auffängt und das einen wieder aufbaut. Also man hat immer noch mal Leute, vielleicht mit denen man sich beraten kann, also Stichwort Beirat. Ja, deswegen finde ich das cool. Man macht zwar alleine die Aufgaben und ist alleine dafür verantwortlich, aber man hat dann noch ein System, das hinter einem steht. Ja.
Genau. Das würde ich nämlich auch sagen, dass wir uns eigentlich immer sehr gut gegenseitig unterstützen. Und das ist zum Beispiel auch was ich sehr an der studentischen Unternehmensberatung schätze, dass man mit super vielen interessanten und auch inspirierenden Persönlichkeiten zusammenkommt, von denen man einfach wahnsinnig viel lernen kann. Also zum Beispiel, was das Thema zum Beispiel auch sich selbst verkaufen angeht. Also da würde ich auch sagen, bin ich echt nicht gut drin. Und da kann ich zum Beispiel von einem Tjark, der das meiner Meinung nach sehr gut kann, wahnsinnig viel lernen. Oder man trifft die Leute auf den Treffen, man unterhält sich und da kann man super viel von den Leuten einfach mitnehmen, von der Art und Weise. Und dementsprechend würde ich auch sagen, dass dieser Zusammenhalt und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl einfach auch richtig, richtig schön ist, damit man sich da gerade nochmal auch persönlich entfalten und weiterentwickeln kann.
Ja, wo wir schon beim Fehler machen sind. Also ich erinnere mich, ein Alumni war künftig bei uns, der ist jetzt Geschäftsführer von einem Venture Capital Unternehmen und managt da quasi einen Fonds. Und der hat gesagt, ganz viele Fehler, die er bei Janus mal gemacht hat, macht er jetzt halt nicht nochmal. Und darüber ist er total dankbar, weil bei Janus ein Fehler ist ein bisschen Ärger vielleicht mal, wenn man hinterher geht und vielleicht auch mal ein kleiner Schaden. Aber er hat gesagt, wenn er die gleichen Fehler, die er bei Janus gemacht hätte, vielleicht zum ersten Mal machen würde in seiner jetzigen Funktion, dann geht es direkt um 5- und 6-stellige Beträge, die dann irgendwie da vielleicht wirklich mal unter die Räder kommen. Deshalb ja, kann man nur nochmal die Leute ermutigen. Übernehmt Verantwortung, macht Fehler, weil Fehler, die man einmal gemacht hat und die man einmal vernünftig reflektiert hat, macht man danach nicht mehr, wenn es vielleicht wirklich teuer ist und echt richtig um was geht.
Wir haben jetzt über so ein paar Herausforderungen gesprochen an eure Learnings oder Learnings insgesamt. Ich würde aber noch natürlich gerne wissen, weil ihr habt jetzt schon so ein paar Jahre hinter euch. Was sind eure Highlights? Also GÖ beziehungsweise auch BDSU-Zeit. Habt ihr vielleicht ein paar coole Anekdoten oder Geschichten für uns?
Also für mich, meine persönlichen Highlights sind auf jeden Fall immer die Treffen. Die Netzwerktreffen, seien es jetzt AKTs oder Kongresse oder engagierten Events. Ich finde es einfach jedes Mal super schön, die Leute wiederzusehen, wieder zu quatschen, zu hören, was jetzt so passiert ist in der letzten Zeit. Wie gesagt, da sind wir auch wieder beim Thema inspirierende Lebenswege. Ich finde es super interessant zu sehen, wo sich alle irgendwie auch hinentwickeln. Und die Kongresse oder ja auch die AKTs bieten natürlich den Raum dafür, sich da super auszutauschen und dadurch natürlich auch neue Freundschaften zu knüpfen. Also die Freundschaften sind für mich auf jeden Fall auch ein persönliches Highlight, dass ich sowohl im Rahmen meines BDSU-Engagements zum Beispiel neue Freundschaften geknüpft habe und zwar mit Leuten aus ganz Deutschland. Also letztes Jahr war ich zum Beispiel bei Freunden in Berlin. Oder dass man halt irgendwie sagt, hey, wenn du mal in der Gegend bist, komm auf jeden Fall vorbei. Das finde ich einfach super schön. Oder natürlich auch auf den Kongressen, AKTs, dass man da nochmal Leute kennenlernt. Und ja, einfach diese bundesweiten Freundschaften entstehen.
Ja, ich kann das auch nur bestätigen. Also jedes Treffen ist ein Highlight. Ich glaube, ich habe in meiner BDSU-App, in der man das so schön tracken kann, irgendwie mittlerweile an die 15 Treffen oder sowas, schon super cool. Ich erinnere mich auch noch total gut an meinen ersten Kongress. Das war im Frühjahr 2018. Genau, also wenn ich das so sage, ich fühle mich auch schon wie so ein Dino. Und ja, so das erste Mal so diesen BDSU-Zauber zu erleben. Und da habe ich wirklich auch Freunde getroffen, die mich zum Beispiel auch im Auslandssemester noch besucht haben und so. Das ist einfach wirklich, was da passiert, was da passiert, was zwischen Menschen. Man lernt super spannende Unternehmen kennen, super viele tolle Menschen. Man hockt 4 Tage aufeinander. Und ja, es ist mittlerweile echt, dass man Leute wieder und wieder trifft. Es ist wie so ein kleines Familientreffen, was man 2x im Jahr feiern darf. Und das ist schon echt richtig klasse. Und dieser BDSU-Zauber, den gibt es für mich auch immer noch. Es ist immer noch irgendwie magisch und diese Galaabende, da freue ich mich jedes Mal drauf wie so ein kleines Kind. Und jetzt freue ich mich auf Münster und wenn Münster vorbei ist, freue ich mich auf den nächsten Kongress. Ich befürchte auch, das ist nicht vorbei, wenn das Studium vorbei ist, sondern ich hoffe, dass ich dann als Alumni immer noch hinfahren darf und dabei sein kann. Was für mich jetzt schon auch noch ein Highlight war, ist auch nochmal so dieser Fortbildungsaspekt, den wir schon auch haben. Ich habe jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr das Train the Trainer gemacht von der BDSU Trainer Akademie. Und das ist für mich schon auch nochmal so ein Highlight gewesen. Das ging ja nicht nur 4 Tage, sondern 10 Tage. Und da wirklich mit so einer kleinen Gruppe nochmal so krass sich weiterzuentwickeln und echt nochmal so viele Skills aufzubauen, dass ich jetzt mich für den Rest meines Lebens Trainer nennen kann. Und auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein auch in meinen Kunden oder in Projektkontext halt einfach mal sagen kann, ja, dazu machen wir einen coolen Workshop, habe ich ein paar Ideen zu. Das fand ich jetzt auch nochmal echt sehr bereichernd und das ist schon auch echt ein großes Highlight meiner JÖ-Laufbahn. Und ansonsten klar, auch jedes Mal, wenn man irgendwie ein großes Projekt abschließt, ein großes Projekt an Land gezogen hat oder sowas, sind immer so kleine Highlights oder auch als irgendwie, wenn man so ausgezeichnet wird vom BDSU als Berater des Monats, das ist was, ist einfach immer schön, eine Würdigung, man fühlt sich irgendwie gesehen mit dem, was man macht und mit dem, was man kann und ich glaube, dafür ist das JÖ eine richtig coole Bühne.
Tag für deine Insights, kann ich auch nur zustimmen, aber ein Problem habe ich immer, wenn ich auf solche Treffen gehe, vor allem die Kongresse, AKTs sind nicht allzu schlimm. Bei Kongressen sind ja knapp 400 Studierende dabei. Wie merkst du dir Namen? Also jetzt hast du erzählt, du bist seit 2018 auf Kongressen, weil ich hatte letztes Mal, das war auf dem Jubiläumskongress in München der Fall, ich habe eine Person mit dem falschen Namen angesprochen, direkt am ersten Tag am Bahnhof. Und habe ich mir vorgenommen, okay, ich rate keine Namen, ich gehe erstmal sicher. Ja.
Raten sollte man auch nicht. Aber... Ja, ich weiß nicht, also ich glaube, ich bin relativ gut mit Namen insgesamt und ich versuche mir immer ein Gesicht anzugucken und dann eine kurze Geschichte zu jemandem zu erzählen. So, und das klappt eigentlich ganz gut, dass ich mir da die Namen merke. Ich war jetzt die letzten 5-6 Monate im Auslandssemester und da waren auch die Leute total perplex, irgendwie, ob ich der größte Instagram-Stalker bin, dass ich nach einmal kurz vorstelle, dass ich den Namen weiß. Ich glaube, für manche Leute war das auch fast ein bisschen beängstigend. Aber ja, mir ist das wichtig. Ich finde das sehr wertschätzend, wenn man Leute mit Namen anreden kann und wenn man das auch nach einem halben Jahr noch kann. Und besonders cool finde ich das auch bei Unternehmensvertretern, wenn man die dann wieder trifft auf so einem Kongress und man die dann mit Namen anreden kann und die so, ah, stimmt, das Gesicht, wir haben uns vor einem halben Jahr getroffen, oder? Und ich glaube, das ist dann auch was, wo man so einen Eindruck auch nochmal gut hinterlassen kann. Das ist so meine Best Practice zum Namen lernen. Und ich glaube, man wird auch besser im Namen lernen, wenn man mehr Namen kann und wenn man dann auch Leute verknüpft. Also wenn man zum Beispiel sehr nette Lisa kennt und dann lernt man eine zweite sehr nette Lisa kennen, dann denkt man sich, ja, die verknüpft man so ein bisschen im Kopf und dann kommt man vielleicht noch leichter auf den Namen. Das sind so meine kleinen Tricks, aber die Lisa hat bestimmt auch sehr gute Tricks.
Ja, ich glaube, ich bin auch relativ gut mit Namen, aber was ich auch immer vor Kongressen mache, ist die BDSU-App nutzen. Also oh ja, ich schaue mir dann zum Beispiel immer an, okay, mit wem bin ich denn so auf zum Beispiel Events zusammen oder in der FOKO zusammen und dann schaue ich mir die Leute an und dann sind ja meistens auch glücklicherweise immer Bilder dabei mit dem Gesicht und dann verknüpfe ich das damit auch mal ganz gut und kann dann eben auch auf die Leute zugehen und habe dann auch schon den Namen im Kopf. Also BDSU-App ist auch immer ein guter Anlaufpunkt.
Auf den Anfahrten hat man ja manchmal dann auch Zeit, dann nochmal so die ganze App durchscrollen und dann bei den Namen oder Gesichtern fällt dann häufig auch, die kennst du doch, und dann das nochmal auffrischen, dann ist man, glaube ich, auch ganz gut gewappnet für den nächsten Kongress.
Alles klar, vielen Dank für eure Tipps, das werde ich beim nächsten Mal direkt umsetzen. Ich habe auch erst vor kurzem die Tinder-Funktion kennengelernt in der BDSU-App, wo man dann die Profile der Teilnehmenden sieht und dann einfach sagen kann, okay, die Person kenne ich, die kenne ich noch nicht oder die will ich kennenlernen. Das ist ziemlich cool, ja.
Ja, ich glaube, wir haben uns noch nicht gematcht, Dietschle. Da solltest du drüber nachdenken.
Ja, darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Ich habe aber noch eine Sache und zwar Stichwort Golfbälle. Ich möchte gern wissen, seid ihr in dem Game drinne? Habt ihr eine Sammlung an Golfbällen bei euch zu Hause? Ich finde die Frage, also das Thema besonders cool, weil ihr so lange dabei seid. Deswegen spreche ich das jetzt heute mit an. Tiago, du hast gerade einen Beutel in die Kamera gehalten. Sind das all deine Golfbälle?
Da sind tatsächlich gerade meine Golfbälle drin. Ich weiß nicht, ich schätze auch, da sind so 60 Golfbälle drin, würde ich mal schätzen. Da hat sich jetzt schon was angesammelt. Und gerade am Anfang, so bis zum Pandemieausbruch, war es auch so innerhalb von Janus. Da war bei jedem privaten Geburtstag war das ein Thema, dass irgendein Arsch denn da 5 Golfbälle mitgebracht hat, die dann rumgegangen sind. Da waren wir schon ziemlich tief drin im Game hier. Und ich finde das eigentlich auch wirklich was Cooles und was Lustiges. Ich bin tief drin, bin immer am Sammeln und versuche auch die coolsten Motive dann auch immer zu behalten und mitzunehmen und nicht alle wieder zu verteilen, obwohl man das natürlich auch gern machen möchte. Ich bin drin, ich finde es cool, ich freue mich, wenn das noch stärker wiederkommt und hab eine Sammlung, die liegt jetzt auch nur hier, normalerweise hätte ich einen schöneren Platz, weil ich gestern erst eingezogen bin. Die Lisa und Dietschle sind ja mit mir im Video, die sehen auch hinter mir, den kann ich leider nicht verschwommen machen, so ein Stapel Kartons, der da steht, sonst haben die da einen schönen Platz am Regal.
Ja, ich werde auf jeden Fall auch sagen, dass ich mittlerweile eine gute Sammlung an Golfbällen habe, vor allem, wie Tja gesagt hat, mit verschiedensten Motiven. Also ich erinnere mich da auch an den letzten Jubiläumskongress in München, wo wir von JMS aus auch eigene Golfbälle mal wieder erstellt haben. Ich glaube, das hatte mittlerweile fast jede GÖ. Und dann macht es natürlich auch besonders Freude, die weiter zu verteilen. Aber ich habe auf jeden Fall auch ein paar einbehalten für mich selbst. Habe auch einen Janus-Golfball, ich glaube sogar von Tiag vom letzten Kongress.
Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Doch, das glaube ich schon. Ich muss sagen, ich habe noch keine Vitrine. Also gibt ja auch tatsächlich manche GÖlerinnen und GÖler, die mittlerweile ganze Vitrinen für ihre Golfbälle haben. So weit im Game bin ich dann doch noch nicht, aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Ich finde es auf jeden Fall auch ganz schön, um diese Tradition weiterzuführen, um eben auch neue Leute kennenzulernen. Also auch das kann ja eine Möglichkeit sein, neue Leute kennenzulernen, mal nach dem Namen zu fragen und dann in ein Gespräch verwickelt zu werden. So ist ja auch der eigentliche Gedanke hinter dem Golfballspiel, dass man das nutzt, um neue GÖlerinnen und GÖler kennenzulernen. Und ich finde, daraus hat sich einfach eine sehr, sehr schöne Tradition entwickelt, was ja uns dann irgendwie auch, glaube ich, einmalig macht. Also das habe ich auch noch in keiner anderen Studenteninitiative oder auch bei Freunden gesehen und merke auch, dass das, wie Tja, glaube ich, auch sagt, so mittlerweile auf Partys, die jetzt vielleicht nicht nur GÖ-Partys sind, sondern auch so, wo andere Leute dabei sind, mittlerweile einfach so ein Ding geworden ist und man da die Golfballtradition auch außerhalb der GÖ weiterlebt. Das finde ich auch ganz schön.
Ich mag auch so dieses Ironische daran, also so die Unternehmensberater mit ihren Golfbällen, die Golfbälle versenken, aber das tun sie halt nicht auf dem Golfplatz, sondern das tun sie halt, wenn nachts die Lichter wieder angehen, so. Finde ich schon auch echt cool.
So, jetzt müssen wir aber unsere Zuhörer und Zuhörerinnen aufklären, was das mit den Golfbällen auf sich hat. Möchtest du das machen, Tiag?
Gerne. Das Golfballspiel... Er hat, wer auf Kongresse fährt, nimmt häufig Golfbälle mit. Und diese Golfbälle sind ein Instrument, mit dem man bei richtigem Einsatz andere Leute dazu bringen kann, ihr meist alkoholisches Getränk dann doch relativ zügig zu beenden. Und das geht so, wenn jemand ein Glas in der Hand hat, dann darf jemand anders immer einen Golfball reinwerfen. Und wenn er das erfolgreich tut, dann muss diese Person eben ihr Glas relativ schnell leeren. Und deshalb versucht man unterschiedliche Strategien dagegen dann zu entwickeln. Eine Strategie ist zum Beispiel, so die ersten 2 Drittel relativ schnell zu trinken, dass bei so einem letzten Drittel sich das eigentlich gar nicht mehr lohnt, für jemand anders da so einen Ball reinzuwerfen. Und eine andere Strategie ist natürlich, dass du immer versuchst, dein Getränk immer zuzuhalten irgendwie. Irgendwie eine Hand drauf zu haben oder einen Bierdeckel oder sowas. Und eine dritte Strategie ist vielleicht auch, immer kleine Flaschen mit kleinen Öffnungen zu haben, sodass es möglichst schwer ist, darauf so einen Golfball zu platzieren. Das sind so die Strategien, wie man sich davor wehren kann. Und das Spiel ist sehr lustig, weil es auch so ein bisschen so eine Jagd ist. Und man kann also Strategien entwickeln. Der eine lenkt ab, der andere wirft rein oder sowas. Und ist natürlich auch so, ihr könnt euch das vielleicht auch vorstellen, wenn man so die ersten 2, 3 Golfbälle kassiert hat, dann ist man vielleicht auch nicht mehr ganz so aufmerksam, denn die nächsten Golfbälle abzuwehren. Das hat teilweise schon eine sehr, sehr lustige Dynamik an so einem Abend. Ja, habe ich das gut erklärt?
Ja, hast du sehr gut erklärt. Und was ich auch nochmal erzählen kann, ich glaube, das war beim letzten Treffen, also AKT, die Leute mit den Golfbällen, die standen an der Bar. Das heißt, die haben das direkt da reingeworfen, wo die Leute ihre Getränke abgeholt haben. Hatten das Getränk vielleicht 2 Sekunden in der Hand und mussten es dann nicht leeren.
Anfängerfehler. Ja. Ja.
Dann merkt man auf jeden Fall, dass Tiago auch schon länger dabei ist. Der hat da auch schon die Strategien entwickelt und durchschaut dann sowas.
Ja, und natürlich auch sehr gelitten am Anfang. Das muss man aber auch dazu sagen.
Eine Frage habe ich jetzt nochmal, so zum Ende. Und zwar, habt ihr vielleicht einen Rat an euer jüngeres Ich? Ihr sucht aus, wie alt euer jüngeres Ich ist, beziehungsweise können wir es auch so machen, dass wir sagt, okay, an euer Ersti-Ich.
Ich kann gerne anfangen.
Ja, gerne.
Mein Rat wäre auf jeden Fall, dass ich weiterhin aus meiner Komfortzone herauskomme und an den Herausforderungen, die ich außerhalb meiner Komfortzone erlebe, wachsen werde. Also das habe ich zum Beispiel jetzt gerade auch im letzten halben Jahr gemerkt, als ich im Auslandssemester war, dass ich unglaublich daran gewachsen bin. Also vor meinem Auslandssemester hatte ich immer so ein bisschen die Befürchtung, ob ich da irgendwie so klarkomme, ob ich auch mit der Sprache klarkomme. Ich habe seit 5 Jahren, also seit meinem Abi, kein Englisch mehr auf einer regelmäßigen Basis gesprochen. Wird das alles so klappen? Ich kannte da auch niemanden, aber das war überhaupt kein Problem. Und auch mit der Sprache, das war kein Problem. Und das habe ich jetzt nach den 5 Monaten gesehen. Und jetzt nach den 5 Monaten kann ich mir auch vorstellen, zum Beispiel im Ausland zu leben und zu arbeiten. Und dementsprechend denke ich, dass man immer, ja, auf der Suche nach neuen Herausforderungen sein sollte, an denen man wachsen kann und da auch mal so ins kalte Wasser springen muss, um eben am Ende sagen zu können, ja, das habe ich doch mit Bravour gemeistert, wofür hatte ich eigentlich so Angst? Und ja, ich glaube auch so persönlich nochmal an mich, dass ich auch an vieles selbstbewusster rangehen darf, weil ich das schaffe. Genau. Was ich meinem Jüngeren selbst auch noch gerne mitgeben würde, ist nicht so perfektionistisch zu sein und sich selber auch mehr Fehler zu erlauben. Also zu sagen, Fehler machen ist menschlich und dass es auch irgendwie in Ordnung ist, wenn mal was nicht so perfekt läuft, wie man das sich vielleicht gewünscht hätte, dass es auch in Ordnung ist und dass es trotz Fehler auch kein Grund ist, nicht zufrieden mit dem zu sein, was man gemacht hat. Also da so ein bisschen nachsichtiger mit sich selbst zu sein und ja auch öfter mal sich selbst auf die Schulter zu klopfen für das, was man so geleistet hat und auch einfach stolz auf sich selbst zu sein.
Ich finde, das hast du sehr schön gesagt, Lisa.
Dankeschön.
Ja, finde ich auch.
Ich hätte, glaube ich, so 3 Tipps an mein jüngeres Ich. Erstens, bleib super engagiert. So, ich war in meiner Schule schon engagiert und ich glaube, das war auch genau richtig, sich weiter zu engagieren. Und ich habe ja hier auch gerade Werbung gemacht für ständische Unternehmensberatung und ich engagiere mich hier auch ganz bewusst. Aber ich will irgendwo auch sagen, es ist ein bisschen egal wo. So. Wir haben uns auch so eine Kneipe zum Beispiel auf dem Campus, die von Studenten gemanagt wird. Und wenn du da die Organisation der Schichten machst und den Einkauf machst und die Partys veranstaltest, sondern irgendwie auch mal Ärger hast und so weiter, ich glaube, auch da lernst du super viel bei den Fachschaftsraten in der Hochschulpolitik. Bei jeder anderen studentischen Initiative, heißt sie Enactus, Marketteam, was auch immer, Börsenverein, überall, wo man Verantwortung übernimmt und wirklich was macht, entwickelt man sich weiter und find heraus, was für dich das Richtige ist und mach das mit Leidenschaft und nimm da auch was mit. Vielleicht angeknüpft in den 3. Punkt. Zier dich nicht so und guck nicht so, wann es wirklich perfekt passt, sondern geh den Schritt auch mal in so ein Vorstandsamt. Das ist was ich in meiner gesamten Zeit nie gemacht habe. Ich habe immer mal wieder geliebäugelt mit einem BDSU-Vorstand, mit einem JÖ-Vorstand. Aber ich habe es am Ende nie gemacht, weil ich immer gedacht habe, ach, jetzt steht das an, dann willst du eigentlich noch das machen oder sowas. Und ich glaube, es ist, hätte mich schon noch mal weitergebracht, da nochmal den Schritt zu gehen, vielleicht teilweise auch mich in eine Kandidatur gegen wen anders auch zu setzen und da in Wettbewerb zu gehen, auch ein Angebot zu machen, so einer Basis, auch mit der Bereitschaft zu sagen, ja, wenn am Ende die Mehrheit sagt, sie trauen es dem anderen mehr zu, dann suche ich mir eine andere Rolle, in die ich gut reinpasse. Das würde ich meinem jüngeren Ich sagen und ich würde meinem jüngeren Ich wahrscheinlich auch sagen, Tiag, priorisiere das Studium ein bisschen mehr. Ich habe studiert, ich habe auch gar nicht so schlecht studiert, aber ich merke das jetzt, wenn es so auf die Jobsuche zugeht. Ich habe Abi, Bachelor und Master, so einen ganz soliden 2er-Schnitt, auch einen eher besseren jeweils. Aber ich merke schon, dass es bei einigen, für einige Jobs schon auch ausschlaggebend ist, dass die dann nach meiner Abi-Note 2-3 dann schon sagen, boah, nee, wer da zur Schulzeit schon nicht das richtige Mindset hat, den laden wir nicht ein. Ich muss dann auch sagen, das ist dann auch nicht die richtige Firma für mich. Aber es ist schon cool, wenn man irgendwie möglichst viele Türen offen hat und möglichst viele Möglichkeiten hat. Und da hätte ich wahrscheinlich jetzt rückblickend gesagt, okay, vielleicht so ein paar Mal sich vielleicht nur 1-2 Tage mehr hinsetzen, hätte es vielleicht schon auch geiler gemacht, dass ich jetzt irgendwie noch mehr Möglichkeiten hätte. Aber ja, das sind vielleicht so die drei Sachen, die ich meinem jüngeren Ich noch auf den Weg gegeben hätte, damit es noch geiler gelaufen wäre.
Mhm. Tja, du hast ja eben gesagt, engagier dich. Also alles, was du deinem jüngeren Ich mitgeben möchtest, engagier dich oder engagier dich mehr. Wie machst du das jetzt? Also du hast ja gesagt, der Jobeinstieg steht bei dir vor der Tür. Wie hast du das vor, Vollzeit zu machen?
Ja. Also ich würde mich natürlich auch in meinem nächsten Job total engagieren und ich bin auch sicher, dass es da Projekte gibt, die auch, Lisa hat vorhin von der JÖ extra Meile gesprochen, von der wir so gerne reden, dass es auch da Aufgaben geben wird, wo man die extra Meile geht. Für manche Leute ist es ein Engagement im Betriebsrat oder bei manchen, dass man irgendwie eine Strategie mit ausarbeitet oder was auch immer. Und so wie ich mich kenne, werde ich bei allem, wo ich irgendwie gefragt wird, immer sagen, hier, ja, mache ich, will ich. darauf habe ich letztendlich aber auch Bock. So. Und ansonsten, ich bin parteipolitisch noch engagiert, werde mich auch da weiterhin engagieren, wenn ich umziehe, dann auch gern an einem neuen Ort stärker. Und habe auch so irgendwie ein paar Netzwerke, in denen ich mich ehrenamtlich engagiere, was ich auch fortsetzen möchte. Und das sind auch alles die Gespräche, die ich jetzt führe mit Arbeitgebern, da spreche ich darüber auch schon, dass mir das auch wichtig ist, das auch weiterhin machen zu können, weil das irgendwie mich ausmacht und ich bin ein Typ, der brennt für das, was er macht und der hat jetzt auch keine Lust, die Sachen, die man sich aufgebaut hat, einfach über Bord zu werfen. Das finden aber auch viele Arbeitgeber echt cool. Ich hatte jetzt Freitag erst wieder ein Interview, wo jemand das auch gesagt hat, ja, Herr Mechert, sind ja wirklich sehr engagiert, das finden wir auch echt sehr, sehr cool. So auch mit den Einschränkungen, wo wir wissen, okay, dann macht er halt auch mal irgendwie andere Sachen, hat vielleicht auch mal einen Kopf für andere Sachen so.
Ich habe gerade eine andere Gemeinsamkeit entdeckt bei euch zwei, und zwar ihr wart beide im Auslandssemester. Vielleicht mögt ihr aber noch mal erzählen, wo ihr wart und ja, warum
wir hatten, auch Kontakt in der Zeit.
Ja.
Lisa, möchtest du anfangen?
Ja, sehr gerne. Also ich war jetzt von September bis Anfang Februar in Utrecht in den Niederlanden und habe eine echt richtig tolle Zeit gehabt. Bin wahnsinnig froh, dass ich das gemacht habe. Bei mir war es nämlich genau so, dass ich zum Beispiel im Bachelor kein Auslandssemester gemacht habe. Und im Master habe ich mir jetzt gesagt, das ist jetzt die letzte Chance, halt im Ausland zu studieren. Also ich weiß, dass ich auch nach meinem Studium noch immer ins Ausland gehen kann, wenn ich das möchte. Aber ich werde nicht mehr diese Chance haben, zum Beispiel auch durch Erasmus dafür gefördert und im Endeffekt bezahlt zu werden, im Ausland zu studieren. Und dementsprechend habe ich mich da letztes Jahr so ein bisschen selbst zu gezwungen und bin super froh, dass ich das gemacht habe, weil das eine einmalige Erfahrung für mich war und mich sowohl persönlich, aber jetzt gerade auch in beruflicher Perspektive wahnsinnig weitergebracht hat. Also ich studiere ja Humangeographie in Tübingen, habe jetzt aber in Utrecht Special Planning studiert, also Raumplanung und Stadtplanung. Das hat mich so interessiert und fasziniert, dass ich jetzt ab Mitte März ein Praktikum in einem Stadtplanungsbüro in Berlin machen werde. Weil ich gesagt habe, okay, ich habe richtig Bock, mal Stadtplanung auszuprobieren. Und da gehe ich ja jetzt so ein bisschen von der klassischen Unternehmensberatung weg und mache wieder eher ein bisschen was mit meinem Studium mehr zu tun hat. Wobei das immer noch was mit Beratung zu tun hat, weil ich da immer noch in einem Beratungsteam sein werde. Und dementsprechend suche ich auch, glaube ich, langfristig etwas, wo ich diese Themen Beratung, auch das Thema Nachhaltigkeit, was mir super wichtig ist, und vermutlich auch irgendwas Geografisches, zum Beispiel in Richtung Stadtplanung, verbinden kann. Und dahingehend hat mich das Auslandssemester, wie gesagt, super weitergebracht, dass ich so ein Stück näher an das gekommen bin, was ich beruflich machen möchte. Und wie gesagt, auch auf persönlicher Ebene habe ich gemerkt, wie schön es auch ist, in einem internationalen Kontext ja, Freundschaften aufzubauen oder auch zu arbeiten. Ich fand das in Gruppenarbeiten super spannend, aber jetzt zum Beispiel auch in meinem Freundeskreis fand es jetzt auch schön zu sehen, wie in kürzester Zeit doch so tiefe Freundschaften entstehen können, weil man einfach die gleiche Erfahrung hat. Also ich habe letztens nochmal darüber nachgedacht und habe jetzt schon um die 10 Leute, mit denen ich so eine tiefere Verbindung jetzt irgendwie habe, ja, eine Freundschaft aufgebaut habe. Und das ist ja wahnsinnig schön. Und ich bin wahnsinnig dankbar für diese Erfahrung.
Ja, Lisa ist in Nordwesten gegangen, ich bin in Südosten gegangen und noch eine ganze Ecke weiter vielleicht. Ich habe in Athen studiert das letzte halbe Jahr, wie gesagt, erst gestern zurückgezogen in meine Wohnung und war davor noch nie in Griechenland und entsprechend kannte ich in Griechenland keinen, ich konnte kein Wort Griechisch, wusste echt nicht, was mich erwartet. Höchstens so viel aus meinem Bachelor-Erasmus-Semester, wo man vielleicht so ein paar Themen schon mal antizipieren kann, wo ein Kulturschock auf einen zukommt. Ja, so dieses 120-Beratertage-Projekt, wie ich das nenne, war bei mir auch sehr erfolgreich. Und das auch sowohl auf so einer soften als auch auf so einer harten Ebene. Also hart, man hat sich natürlich sprachlich nochmal verbessert, ich habe eine neue Sprache gelernt, mein Englisch sicherlich nochmal entstaubt, an vielen Stellen auch verbessert. Ich habe auch versucht, viele andere Sprachen zu sprechen. Ich habe eigentlich versucht, mit jeder Person, mit der ich in Kontakt komme, in seiner Landsprache zu sprechen. Also mit irgendwie den Tschechen, ein bisschen Slowakisch, was ich spreche, oder ein bisschen Polnisch, ein bisschen Italienisch, Spanisch, Französisch, irgendwie so. Alles, was ich so ein bisschen kann, ein bisschen abzurufen. Habe dann auch mit Lisa ab und zu mal versucht, so ein paar Wörter auf Niederländisch zu schreiben. Yes. Auch das ein bisschen versucht zu lernen oder zu aufzufrischen. Also sprachlich, teilweise auch akademisch, wo ich echt richtig coole Professoren teilweise hatte, von denen man echt viel lernen konnte, was auch sehr nah an der Praxis war. Aber natürlich auch soft, also dieser Sprung in so ein Land, wo man nichts kennt, wo man nichts hat, das ist schon irgendwie auch krass, wieder komplett bei Null anzufangen, so in einer anderen Zeitzone, mit irgendwie echt ganz anderem Wetter, anderem Klima, anderen Leuten, alle die ganze Stadt, die anders funktioniert, irgendwie gefühlt eine ganz andere Welt. Da entwickelt man schon mal vieles entwickelt man sich total krass weiter und reflektiert auch in seiner Umgebung nochmal Sachen, die einem besonders wichtig sind oder die man auch jetzt vielleicht noch mehr zu schätzen weiß. Und ja, also persönlich nochmal echt sich ganz krass weiterentwickelt, weil man wirklich diese Distanz nochmal hat und auch nochmal so Dinge aus seinem eigenen Leben nochmal noch reflektiert. Und so das größte Learning echt, wenn ihr die Chance habt, den Herbst und ersten beginnenden Winter irgendwie in einem wärmeren Land zu verbringen, Leute, macht es, ein ganz anderes Lebensgefühl.
Finde ich cool, wie du uns alle unterschwellig motivierst, auszuwandern.
Nicht auszuwandern, ich möchte auch nicht auswandern, aber so diesen späten Herbst, so wenn man hier, ich glaube, in Süddeutschland ist das Wetter noch mal ein bisschen besser, aber hier im Norden wirklich Tage und Wochen die Sonne nicht sieht und alles nur grau und regnerisch und kalt und eklig ist, das ist wirklich was anderes, wenn man morgens aufwacht, auf der Dachterrasse bei der Sonne frühstückt und die Sonne den ganzen Tag scheint. Es ist nicht mal viel wärmer, so, aber es ist wirklich ein ganz, ganz anderes Gefühl. Andererseits kann man sich auch sagen, andererseits kann man sich natürlich auch sagen, wenn wir jetzt irgendwie im Beruf stehen und sowieso dann unsere weiß nicht wie viele Stunden machen, dann hat man sowieso nichts vom Wetter im Herbst, aber wollen ja nicht zu zynisch werden hier.
Also ich weiß nicht, was du meinst. Bei strömendem Regen Fahrrad zu fahren in den Niederlanden war einfach ein Traum. Einfach schön.
anderer Flair von Romantik, glaube ich, ja.
Ja, definitiv.
Aber schön. Ja, ich habe ja, Tjerk, zumindest deine Instagram-Stories gesehen, war an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen neidisch, wie du da mit deinem Frühstück auf der Terrasse sitzt mit diesem herrlichen Ausblick bei blauem Himmel. Ja, war schon ziemlich geil.
Ja, du hättest ja mal vorbeikommen können, Dietschle, Mensch.
Ja, hätte ich. Vielleicht nächstes Mal, wenn du im Ausland bist, ja.
Das vielleicht auch nochmal beim nächstes Mal, das Stichwort würde ich gerne nochmal nutzen, ja. Und dann auch nochmal auf Lisa zurückkommen. Wenn ihr die Chance habt, macht es so einfach, mit so viel Zeit und so unkompliziert und gefördert und irgendwie, ihr müsst nicht viel hinter euch lassen, so einfach habt ihr das nie wieder, glaube ich jetzt in meinem jetzigen Alter. Und dass du auch wirklich so viel Zeit hast, ein neues Land und neue Leute kennenzulernen, das hast du so später nicht mehr. Und wenn ihr echt die Chance habt, ins Ausland zu gehen für ein halbes Jahr, macht das. Ich glaube, es ist auch da, wie vorhin, egal wo ich engagiert, ist cool. Ich glaube, so ein bisschen so ist es beim Ausland auch. Ist eigentlich egal, wo ihr hingeht. Es wird super cool, super viele coole Leute. Ihr werdet viel Neues lernen über euch, über eure Umgebung, über andere Länder. Und ja, wenn ihr die Chance habt, macht das. Ist cool.
Das ist mal ein schönes Wort zum Ende. So, wir sind jetzt am Ende unserer Aufnahme. Lisa, Tjerk, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart.
Hat viel Spaß gemacht.
Ja, ich auch. Vielen Dank. Ja.
Danke
für die Einladung und dass wir dabei sein durften.
Immer wieder gern. Danke für eure Insights und ich freue mich. Also das ist eine coole Folge geworden und ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nehmen auch auf jeden Fall was mit. Und ja, mir blieb nichts anderes zu sagen als Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Wir sehen uns dann ja alle auf dem Kongress. Bis dahin.
Ich kann sagen, wir sehen uns in Münster.
Genau, bis in Münster. Tschüss.